Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wenige verstehen so viel von Mode und wie man sie ins beste Licht rückt, wie Franz Christian Gundlach. Er gilt als der bedeutendste deutsche Modefotograf der 50er, 60er und 70er Jahre. Seit 6 Jahrzehnten begleitet der bald 85-Jährige das Geschehen. Modefotografie ist für Franz Christian Gundlach mehr als bloß ein Verbrauchsartikel mit schneller Verfallszeit. Sie ist ein vielsagendes Dokument über das Körper- und Zeitgefühl der Menschen. Dabei hat sich Gundlach auch immer wieder als sensibler Porträtfotograf erwiesen. Seine Bilder von Romy Schneider und anderer Stars sind weltberühmt. Sascha Renner hat Franz Christian Gundlach zum Gespräch getroffen.
Franz Christian Gundlach, Sie haben Ihr Leben der Fotografie gewidmet, ein langes Leben, Sie werden bald 85 Jahre alt. Man kennt Sie vor allem für Ihr eigenes fotografisches Schaffen der 50er, 60er und 70er Jahre, für die Impulse, die Sie der Modefotografie gegeben haben. In Ihren Bildern haben Sie sich immer wieder mit gesellschaftlichen Phänomenen auseinandergesetzt, auch mit aktuellen Entwicklungen in der bildenden Kunst. Einige Ihrer Bilder sind daher zu Ikonen geworden. Ihr Engagement geht aber weit über das eigene Werk hinaus. Sie sind auch Sammler. Sie haben eine Sammlung historischer und zeitgenössischer Fotografie, Kunstfotografie zusammengetragen. Diese ist seit 2005 domiziliert im Haus der Fotografie in den Deichtorhallen Hamburg, dessen Gründungsdirektor Sie auch sind. Wenn ich das nun alles zusammentrage, Sie sind Fotograf, Sie sind Sammler, Sie sind Stifter, Sie sind Galerist, Sie sind Kurator, Sie sind Professor an der Hochschule der Künste Berlin. Welche dieser Tätigkeiten hat wann Ihr Leben bestimmt?
Ja, da kann ich nun insofern darauf antworten, dass eigentlich die Fotografie bei all diesen unterschiedlichen Funktionen, die ich glaubte erfüllen zu müssen, hat immer die Fotografie im Mittelpunkt gestanden. Natürlich war die Zeit, die ich aktiv fotografiert habe, für mich sehr wichtig auch. Für mich, also Mode ist ein substanzieller Bestandteil unseres Lebens, ob wir das nun zugeben mögen oder nicht. Denn die Gesellschaft gibt gewisse Codes vor, die können beengend sein, sie können aber auch zukunftsweisend sein. Und innerhalb dieser Codes entwickeln sich dann natürlich die Moden. Und ein Modeschöpfer, der also wirklich Erfolg haben will und damit auch ein Modefotograf, der muss eigentlich antizipieren, das, was kommt. Denn es ist für die Zukunft gedacht. Und die Modedesigner, die schaffen das, die setzen eine Veränderung, die die gesellschaftliche Entwicklung ermöglicht, um, und die Modefotografen, die Fotografen insgesamt, das Wort Modefotograf habe ich gar nicht so gern, denn es sind also ja Fotografien, die entstehen, die interpretieren dies. Und wie wir ja heute sehen, dass in zunehmendem Maße auch diese Bilder, die früher mal ja auch einen sehr kommerziellen Hintergrund angeblich hatten, Zeitzeugen werden über eine gewisse Zeit. Und das ist auch das Thema meiner Sammlung, wenn ich das mal so sagen darf, das Bild des Menschen in der Fotografie, also ein sehr weit gefasster Begriff.
Auf die Zeitzeugenschaft der Modefotografie kommen wir später zu sprechen. Blicken wir nun aber zurück in die 50er Jahre. Es war die Nachkriegszeit. In welcher Verfassung war damals die Modefotografie? Was hieß Modefotografie damals?
Es war natürlich die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Krieg hat natürlich die Uniformität sozusagen der Menschen geprägt. Eine Mode in dem Sinne gab es ja nicht. Das fing erst wieder ganz langsam an, aber das entscheidende Datum, dass wieder Mode als gesellschaftliches Objekt oder also in der Gesellschaft eine Rolle gespielt hat, das war mit dem New Look, den Christian Dior geprägt hat. Nach der Zeit der Knappheit war es plötzlich wieder, sich eben auch zu differenzieren. Denn Mode ist ja Signal nach außen, so wie ich mich anziehe, so will ich wahrgenommen werden von außen, so will ich gesehen werden. Und da haben wir zum ersten Mal auch begonnen, wieder Mode, also die Moden sozusagen, und die sich verändern Moden, zu zeigen. Das Wichtige war, dass nach dem Krieg eine sehr feminine Mode kam, mit enger Taille plötzlich wieder und mit weiten Röcken. Es gab plötzlich wieder Material. Und es hängt auch damit zusammen, dass die Rolle der Frau sich wieder veränderte. Bis dahin mussten ja doch viele Frauen die Männer substituieren, weil sie im Kriege waren oder gar nicht mehr da waren, weil sie gestorben oder gefallen waren. Und das änderte sich. Für mich hat es den größten Wechsel innerhalb der Mode gegeben, der sichtbare Wechsel in den 60er Jahren. Die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts halte ich für das wichtigste Jahrzehnt überhaupt. Das fing mit politischen Tendenzen an. Ende der 50er Jahre war diese restaurative Stimmung zu Ende. Die Jugend machte sich bemerkbar. Es gab die Studentenrevolte. Es gab also erste Proteste auch wieder. Das hat es ja bis dahin alles gar nicht gegeben. Zum Beispiel die Musik hat eine große Rolle gespielt. Die Musik der Beatles. Die Pille wurde erfunden. Die Frauen wurden selbstbewusster, selbstständiger. Sie verdienten ihr eigenes Geld. Und damit gab es eben auch eine Mode, die dem entsprach. Die war nicht mehr eine Fantasie. In den 50er Jahren habe ich oft bin ich mir vorgekommen wie ein Märchenerzähler, weil ich genau wusste, dass das, was ich tue, Fantasie ist und mir sehr viel Freude bereitet hat, das zu machen. Aber ich wusste nicht mal, dass es natürlich für ein großes Publikum nicht verfügbar ist dabei. Und das änderte sich ganz gewaltig in den 60er Jahren. Vor allen Dingen Mitte der 60er Jahre wurde die Haute Couture abgelöst. Ich war durch die Prêt-à-porter und damit war auch also in diesem gesellschaftlichen Prozess, der mehr Leute Zugang erlaubte, eben zu den Veränderungen der Mode gegeben.
Beim Betrachten Ihrer Bilder fällt mir auf, dass Sie schon in den 1950er Jahren oft draußen waren. Sie waren auf Gehsteigen mit Ihren Modellen, in Hotellobbys oder vor Cafés. Ihre Modelle sind oft in Bewegung, sie fliegen, sie fallen. Sie verwendeten dafür eine Kleinbildkamera mit einer Reportagelinse, einem 28mm Weitwinkelobjektiv. Das war höchst ungewöhnlich, machte später dann aber Schule, nämlich Modefotografie im journalistischen Stil als Modereportage. Das wirkt bis heute modern. Wie kam das? Warum überschritten Sie damals die Gattungsgrenzen?
Ja, für mich war das eigentlich eine konsequente Veränderung. Ich habe mich entschlossen, dann Leicas mir zu kaufen, um spontanere Bilder zu machen. Und ich komme ja aus der journalistischen Fotografie. Und dieser Akzent, also immer eine Geschichte auch zu erzählen, also die Mode nicht nur abzubilden als Produkt, sondern eben sie auch einzukleiden in eine Geschichte, die die Mode betraf, aber den Menschen auch betraf und die Veränderung betraf. Das konnte ich natürlich mit der Kleinbildkamera sehr viel besser. Also ich war beweglicher, war mobiler und es war für mich aber der Beginn der Veränderung der Zeit wieder. Es war eine große Zeitenwendung. Also die Menschen hatten auch ein anderes Freiheitsgefühl, eine andere erotische Beziehung sozusagen. Die Beine wurden also plötzlich, konnte man zeigen, nicht wahr? Und manchmal war schon ein breiter Gürtel, konnte schon beinahe ein Rock sein.
Das heißt also, das Rausgehen, die Modereportagen, die Sie machen, waren ein Mittel, um auf diese Zeitenwende zu reagieren.
Ja. Die Modefotografie hat eine ungeheure Zeit geschafft. Und das kann ich an meinen Bildern ablesen. Ich kann sie noch auf das Datum genau datieren, sozusagen. Die Bilder reflektieren einfach die Veränderung.
Ihre inszenatorischen Einfälle sind, wie gesagt, geprägt von Bewegung und von Dynamik. Dem steht aber eine Strenge im Bildaufbau gegenüber. Sie arbeiten zum Beispiel mit geometrischen Requisiten. Diese Bilder lassen an die Aufnahmen konstruktivistischer Künstler denken. Bewegung, die auf Statik trifft, Sinnlichkeit inmitten der Reduktion. Liegt darin das ästhetische Geheimnis guter Modefotografie?
Ja, also auch die bildende Kunst hat bei mir immer einen wichtigen Einfluss gehabt auf die Gestaltung meiner Modefotografien. Und das habe ich vielleicht eben vergessen aufzuzählen. Natürlich kam auch Mitte der 60er die Pop-Art. Und die Pop-Art brach ja mit einer Gewalt über die europäische Kunstszene herein. Also ein Seifenkarton wird zur Kunst erklärt. Die Pop-Kunst, die Warhol zum Beispiel die ersten Blätter oder Lichtenstein machte, die kaufte ich 1965 oder 66 und habe dann gleich Elemente, die waren ja sehr fotogen auch, also es waren kräftige Farben, sehr vereinfachte Formen, die habe ich gleich in meine Bilder eingebaut dann. Es gab hier noch keinen Photoshop, gab es ja nicht, das heißt wir mussten für jedes Bild dann also einen Dekor bauen, der wurde aus Holz ausgeschnitten, das waren diese etwas kindlichen Wolken von Warhol, die er in seinen Bildern hatte und für jedes Bild haben wir ein extra Dekor dann sozusagen gebaut. Und heute, wenn ich das heute ansehe, es gibt so einige Blätter davon, dann sieht das wirklich beinahe aus wie ein Lichtenstein.
Die Kunst, die hat rückgewirkt auf die kommerzielle Fotografie, auf die Modefotografie. War es auch umgekehrt, entgegen dieser Lehrmeinung, dass auch die kommerzielle Fotografie möglicherweise Impulse gegeben hat an die Kunstfotografie?
Ja, ganz eindeutig. Also heute mehr denn je eigentlich. Also ich glaube, dass es gerade in den 80er, 90er Jahren und jetzt in dieser Zeit einen großen Austausch gibt zwischen, also Kunst, zwischen Mode und zwischen Fotografie. Die Mode, die Kunst und die Fotografie befruchten sich gegenseitig.
Auffällig ist ja, Modefotografien, darunter auch Ihre Bilder, haben in den 90er Jahren den Weg in Sammlungen und Museen gefunden. Sie haben Ihren ursprünglichen Entstehungskontext hinter sich gelassen. Durch was rechtfertigt sich dieser Statuswandel? Wie kam das?
Es ist für mich egal, wer der Urheber oder der Anlass für ein Bild gewesen ist, ob es ein kommerzieller war oder ein freier war. Auch die Unterscheidung zwischen angewandter Kunst und freier Kunst, die halte ich auch für eine künstliche Definition. Es ist einfach so, wenn ein Bild außerhalb seines Entstehungskontextes nach 20, 30, 40 Jahren einem noch beeindruckt, dann ist es einfach ein gutes Bild. Lange Zeit hat man der Modefotografie immer also kommerzielle Absichten unterstellt und das halte ich für völlig falsch. Denn in jeder Zeit bewegen sich Menschen anders, sie gehen anders, sie haben ein anderes Körpergefühl einfach. Also ist das ja auch bei den Modellen sozusagen, nicht wahr? Und alles das integriert sich in ein Modebild. Natürlich war das wunderbar, dann später dann eben größere Serien zu machen, auch thematisch größere Serien zu machen und auch vor allen Dingen Reisen zu machen. Ich hatte die große Chance, dass ich also schon sehr früh, bevor es einen Massentourismus überhaupt gab, Reisen machen konnte nach Südamerika zum Beispiel oder nach Ägypten zum Beispiel und so weiter und so fort. Man konnte auch Geschichten erzählen über die Länder. Ich habe es immer gerne als Dekor gebraucht, aber gleichzeitig als auch Information, wo ich gewesen bin, beziehungsweise wie schön die Welt sein kann.
Was macht denn, dass ein Bild Bestand hat? Ein Bild soll einerseits den Zeitgeist widerspiegeln, andererseits soll es über die Zeit hinaus wirken, dass es Bestand hat. Ist es nicht ein Widerspruch?
Je klassischer ein Bild ist, je reduzierter, je klarer es formuliert ist, desto eher hat es die Chance zu überleben. Wir haben jetzt neulich ein Negativ gefunden, was ich 1956 fotografiert hat. Da war ich in Südamerika und habe die Ruta Panamericana fotografiert. Und da gibt es ein Bild, was in den Anden fotografiert worden ist. Und das ist eine Straße, die steht im Gegenlicht in der Sonne, ganz gleißend. Und die geht schnurstracks wie ein Faden durch, also der sich verjüngt, nicht wahr, in die Unendlichkeit. Und endet in den Bergen irgendwo. Und ich finde, das ist ein sehr beeindruckendes Bild und ein Bild, was auch also irgendwie überleben wird. Gerade die Klarheit dieser Elemente, des Schwarz-Weißes, der schwarz-weißen Struktur dieses Bildes, das ist das Entscheidende. Und wenn ich heute wieder Bilder machen würde, dann würde das sicher Bilder sein, die wahr sein sollen. Und dann haben sie auch Bestand. Denn ich glaube, es gibt gewisse Grundchiffren einfach, die Sie auf alten Gemälden genauso sehen, wie Sie aus dem alten Foto sehen können.
Mode ist immer ein Ausdruck von Zeitgeist, sagten Sie. Sie haben das einmal sehr pointiert formuliert, nämlich, dass Modefotografien mehr über ihre Zeit, ihre Entstehungszeit aussagen als Dokumentarfotografien. Dokumentarfotografien, die vorgeben, Realität abgebildet zu haben. Können Sie das erklären?
Ja, in einem Modebild werden einfach gewisse Elemente oder gewisse Farben oder gewisse Formen und Bewegungen werden eben dediziert ausgesucht und zusammengeführt. Wenn Sie aber Dokumentarfotografie, ich spreche jetzt nicht von der Berichterstattung über irgendwelche Konflikte oder Kriege oder so etwas, aber wenn sich Menschen begegnen, ich weiß, dann ist das sehr viel konventioneller als das, was wir in der Modefotografie gemacht haben. Habe ich damit gemeint.
Gute Modefotografie verlangt verschiedene Fähigkeiten. Das Einfangen des Zeitgeistes, darüber haben wir bereits gesprochen. Aber auch Perfektion im Handwerk, es braucht technische Finesse, es braucht Inszenierungskunst. Das Gefühl für die bildhafte Kommunikation von Mode. Welche Fähigkeiten gewichten Sie wie stark in diesem Zusammenspiel? Was ist das Entscheidende?
Es müssen eben mehrere Faktoren zusammenkommen. Ich denke, natürlich gehört dazu ein Gefühl für Mode. Und ich sage immer, ein Modefotograf muss leben in seiner Zeit. Nur dann kann er Ideen entwickeln, die dieser Zeit entsprechen. Das ist das Wichtigste, glaube ich. Instinkt muss er haben dabei. Er muss eine technische Fähigkeit haben, er muss Fantasie haben. Und er muss einfach Talent auch haben, also gewisse Dinge zusammenzuführen. Auf der anderen Seite gehört auch natürlich Disziplin dazu. Denn ohne Disziplin und Fleiß kann man meistens keine Karriere machen, nicht wahr? Genialität ist sicher ganz wunderbar, aber das müsste ich immer zum Ziel führen. Denn wenn man Mode fotografiert, ist man ja immer auch im Team. Man ist ja auf viele Menschen, die einem zuarbeiten, angewiesen. Da kommt natürlich an erster Stelle das Model, nicht? Oder die Models. Die müssen dem Typ und der Zeit entsprechen. Ich habe also mit vielen Schauspielern auch Mode fotografiert. Das war mitunter sehr schwierig, weil einfach eine Schauspielerin orientiert sich an einem Text, an einem Stück, an einem Charakter. Sie ist jemand anders. Ein Model ist dann am besten und macht Karriere, wenn sie genau der Typ der Zeit ist. Die Zeit verändert auch die Körper. Die Models sind jetzt 1,85 Meter groß. Die waren früher fast 15 Zentimeter kleiner, das ideale Maß. Es hat sich eben geändert halt dabei.
Sie haben irgendwann beschlossen, nicht mehr mit professionellen Modellen zu arbeiten, sondern mit Amateurmodellen. War der Grund dafür, dass diese in ihrer Zeit stehen, dass sie nicht gekünstelt sind, dass sie authentisch sind, sich selber?
Ja, das war eine Idee der Zeitschrift Brigitte, zu machen, aber das ist schon schwierig. Dann muss man eben fast in der Wahrheit bleiben. Das müssen Frauen sein, die Stil haben, die ein Stilgefühl haben. Und die muss sich dann porträtieren an sich als Charakter, als Persönlichkeit. Während ein Model in der Anonymität eigentlich doch einen bestimmten Typ darstellt halt. Nicht? Und das hat sich eben auch, die Positionierung der Models hat sich ja geändert. Im Anfang hat niemand gefragt, wer das Model ist. Und wenn man also mit einem prominenten Model ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Kollektion fotografiert hat, dann wollten die anderen es nicht mehr haben. Dann in den 90er Jahren plötzlich gab es so eine Transformation sozusagen im Prestige. Es gab keine Filmstars mehr, große Filmstars irgendwie, sondern die Models übernahmen dann plötzlich die Rolle der Filmstars. Das waren die Rolle der 90er, der Supermodels. Sie waren groß und sahen also fantastisch aus und so weiter. So war das, die Campbell oder die wie sie alle hießen zum Beispiel, nicht wahr? Aber das ist schon vorbei wieder. Also inzwischen hat sich der Geschmack verändert wieder. Das Gefühl der Menschen auch ist nicht mehr der große Klemmer, sondern es ist einfach, glaube ich, mehr die Einfachheit. Und dem entspricht einfach auch dann wieder die Auswahl der Modelle.
Die 90er Jahre, die standen für Glamour, die standen auch für Trash. Das waren Projektionsflächen von Wünschen, von Sehnsüchten. Davon ist man abgekommen. Heute ist Natürlichkeit gefragt.
Ja, es ist eine neue, ich würde sagen, eine neue Realität oder Bescheidenheit ein bisschen. Das liegt auch natürlich an der Bekleidungsindustrie, denn also eine Haute Couture in dem Sinne gibt es ja kaum noch. Aber auf der anderen Seite sehen Sie, wenn in Paris, Mode braucht Öffentlichkeit. Ja, wenn ich mich noch daran erinnere, in den 50er, 60er Jahren zum Beispiel, da gab es Sperrtermine, da durfte man nicht rausgehen mit den Modellen, weil es alles Geheimnisse waren. In den Salons durfte weder gezeichnet werden, noch fotografiert werden.
In den 50er Jahren durfte nicht fotografiert werden an den Modeschauen.
Absolut verboten. Und es war wie eine sakrale Handlung, das Ganze. Es gab keine Choreografie, keine Musik, nichts. Ja. Und heute, was ist heute? Ein Laufsteg, der ist 100 Meter lang. Ich war an der Ende ist eine Tribüne aufgebaut, da stehen 50 Fotografen, alle mit einem riesen Teleobjektiv. Jeder hat so viel Platz wie ein DIN A4-Blatt, nicht wahr, für seine Füße und für ein Einbeinstativ, und sie machen alle dieselben Bilder. Früher dauerten die Schauen 3 Wochen, heute können sie gerade 2 Schauen machen, weil es sonst nicht zu finanzieren ist. Und Mode braucht Öffentlichkeit. Eine neue Idee, ein Trend wird ja erst zur Mode, wenn es zu einem kollektiven Akzeptanz kommt. Dann wird aus dem Trend eine Mode.
Und die Schlüsselrolle spielt dann in die Fotografie.
Die Schlüsselrolle spielt das statische Bild, komischerweise. Wir haben heute das Fernsehen, wir haben das Internet. Unsere Welt ist voller Bilder. Aber es hat doch nie so viele Zeitschriften gegeben an Zeitschriftenständen wie heute. Es sind hunderte von Zeitschriften. Aber was wichtig ist, ist gerade, wenn es sich um Mode handelt, ist der haptische Ausdruck, die Möglichkeit zu haben, etwas mehrfach zu betrachten, länger zu betrachten und irgendetwas mit der Hand auch zu machen und nicht nur ein Bild zu haben, was vorüberfliegt in 10 Sekunden und die Rezeptionszeit ist zu Ende. Die Rezeptionszeit eines statischen Bildes, eines gedruckten Bildes ist einfach unendlich, unbegrenzt.
Immer wieder zu Diskussionen Anlass gibt das Bild der Frau. Der Körper wird nicht selten als Ware angepriesen. Hat die Modefotografie eine gesellschaftliche, sogar eine moralische Verantwortung?
Ja, ganz sicher nicht. Ja, indem sie gewisse Vorgaben macht. Der Körper selbst ist ja auch Teil der Mode. Es hat Zeiten gegeben, nicht wahr, wo Rundungen oder ein großer Busen oder etwas ganz wichtig war, durch die ganz schmale Taille, nicht wahr? Und das hat sich doch verändert. Und die Geschichte der ganz schlanken amerikanischen Models, die Bulimie und ähnliche Krankheiten auslösten, das war eine Folge, dass man eben auch einen ganz schlanken Körper haben wollte. Ich glaube, dass also der Körper selbst ein Teil der Mode ist.
Sie haben eindringliche Bilder des Menschen geschaffen und ich denke jetzt an ein konkretes Bild, nämlich eine Aufnahme von Romy Schneider. Sie scheint da sehr nachdenklich. Es ist ein Blick in die Seele, dieses Bild, das die ganze Zerbrechlichkeit dieser erfolgsverwöhnten Frau zeigt. Wie schafft man es, Menschen, berühmte Menschen, so unverstellt, so persönlich, so authentisch darzustellen? Wie schafft man es, dass sie sich öffnen? Wie holt man sie aus der Reserve?
Es ist eine Frage des Vertrauens. Jedes Porträt, was man macht, ist eigentlich ein Dialog. Ein Dialog zwischen zwei Menschen. Ja? Und das muss sich in dem Bild widerspiegeln. Auch das Verhältnis, wie man miteinander umgeht, ob man miteinander kann oder mag oder was immer es ist. Und diese Bilder von Romy Schneider, die ich gemacht habe, da war sie 23 Jahre alt und sie hatte gerade die Sissi-Filme gedreht. Und diese Sissi-Filme war ja ein Klischee für sie. Und sie hat sehr darunter gelitten am Schluss, weil sie das einfach nicht mehr ertragen hat. Und sie machte dann einen Fernsehfilm mit Fritz Kochner als Regisseur, Lysistrata, also eine tragische Geschichte aus der Antike sozusagen. Und sie spielte eine tragische Rolle. Und das wurde nicht angenommen. Der Film das war ein Fernsehfilm, der wurde nicht mal gesendet. Das Publikum nahm es nicht an. In diesem Moment trafen wir uns wieder. Sie war in Hamburg und dann habe ich ihr einfach vorgeschlagen, es war ein trübes Novemberwochenende, wir gehen ins Studio und fotografieren einfach mal. Und sie hatte Zeit und Lust dazu und wir kannten uns schon ein bisschen auch. Und dann haben wir dann 4 Stunden fotografiert. Und da war nur der Assistent, sie und ich. Und sie war ein sehr scheuer Mensch. Und sie verbarg immer ihre Gefühle hinter Kaspereien. Sie machte irgendwelchen Zirkus oder irgend so etwas. Und in dieser intimen Atmosphäre, niemand machte Make-up, öffnete sie sich. Da wurde aus Romy Schneider Rosemarie Albach, so hieß sie ja, das war ihr richtiger Name. Das ist also fast ein prophetisches Bild, da sieht man also ganz deutlich schon, eigentlich ist ihr gesamter Charakter schon in diesem Bild drin, dieses tragische Leben, was sie gehabt hat und auch die Verzweiflung, die sie oft heimgesucht hat. Sie war, glaube ich, immer sehr unsicher. Und sie hat so viele Filme, glaube ich, gedreht, um einfach vielleicht nicht sie selbst sein zu müssen, sondern sich hinter anderen Charakteren zu verstecken. Und das ist in diesen Bildern nicht der Fall. Und diese Bilder sind einfach ganz schnörkellos. Es ist nur eine Lampe drauf. Und ich bin sehr für Reduktion. Ich bin für eine schnörkellose Fotografie. Ich hänge der sogenannten One-Single-Source-Theorie an. Also nur eine Lampe zu nehmen. Und der Assistent, der hatte einen kleinen, winzigen Scheinwerfer. Und alle Bilder sind mit der kleinen Bildkamera gemacht. Und da hat sie irgendwie kam diese Stimmung und dieses Vertrauen zustande. Und das hat diese Bilder ausgemacht. Sie hat sie übrigens für sich selbst dutzendweise bestellt. Sie hat sich darin gesehen, deshalb hat sie immer wieder für sich kommen lassen.
Es ist interessant, dass Sie bereits in den 60er Jahren mit reduzierter Technik arbeiteten, dass Sie also nicht nur das Hochglanzimage suchten, dass Sie mit natürlichem Licht oder nur einer Lampe arbeiteten. Später wurde das ja zelebriert. Das Suggerieren von Authentizität mit fotografischen Mitteln, die amateurhaft wirken. Nan Goldin mit der Tagebuchfotografie beispielsweise. Wie kamen denn Ihre Bilder in den 60er Jahren an, die auf Hightech verzichteten? Gab es da Ablehnung?
Nein, also ich hatte damit sehr viel Erfolg. Damit habe ich eigentlich meine Karriere begonnen, indem ich Filmstars anders fotografierte, wie sie bis dahin fotografiert wurden. Die wurden immer mit der großen Kamera fotografiert, mit einem Weichzeichner und völlig ausretuschiert. Ich war wie heute auch wieder bei der digitalen Fotografie und ich habe sehr scharfe, realistische Bilder gemacht. Und ich habe zu der Zeit viel in Frankreich gelebt und war noch voll erfüllt von dem Existenzialismus und vor allen Dingen von dem Surrealismus. Ich hatte also ein Idol für mich war Irving Blumenfeld, der auch schon diese surrealen Ideen, also den Dadaismus noch hatte, nicht wahr? Und die Bilder faszinierten mich. Und das hat mir sehr viel Freude bereitet, das wieder als Elemente in meine Bilder einzusetzen.
Sie haben Erwin Blumenfeld erwähnt als eine Ihrer Idole. Es gibt andere Fotografen, Modefotografen, die sehr einflussreich waren. Ich werfe einfach mal ein paar Namen ein. Edward Steichen, Baron de Meyer, Horst P. Horst, Guy Bourdin. Ja. Welches waren für Sie persönlich die zentralen Figuren?
Na, also ich denke schon, dass de Meyer war wichtig in der sehr frühen Zeit. Der war ja bis zum Beginn des Weltkriegs, denn der war die Belle Epoque noch drin. Er hat sehr glamouröse Bilder gemacht. Er hat die Modefotografie aus einer Schmuddelecke geholt. Er hat das also in gesellschaftliche Anerkennung gebracht. Und er hat ja einen sehr opulenten Lebensstil auch gepflegt und so weiter und so fort. Er fuhr einen Rolls-Royce und solche Dinge mehr. Und de Meyer war schon wichtig für Vogue. Er war der erste feste Fotograf der Vogue. Und dann wurde abgelöst von Steichen. Steichen war sehr lange dann da, aber von Steichen haben wir weniger mitbekommen, weil das in die Kriegszeit fiel mit allem. Da fehlt auch die Information. Also für mich war wichtig eben Heuninger Hühne. Der Hühne hat sehr den Art Deco-Stil begriffen und hat Bilder gebaut, die waren sehr architektonisch, hätte ich beinahe gesagt, aber sie waren auch im Licht ganz anders. Und Guy Bourdin halte ich für einen der wichtigsten Fotografen der Mitte des letzten Jahrhunderts. Also ohne Guy Bourdin hätte es keinen Helmut Newton gegeben in dem Stil und auch keinen Nan Goldin. Also Guy Bourdin war ein Genie. Er hat ja immer sehr limitiert nur fotografiert. Er fotografierte, hatte zwei Kunden. Eine Kunde war die französische Vogue und das zweite war Jourdain. Und Jourdain hat ihm völlig freie Hand gelassen. Und diese Jourdain-Kampagnen, die er gemacht hat, die sind also wegweisend überhaupt gewesen. Und sein wichtigstes Foto für mich ist das Foto, wo er eine Schuhreklame gemacht hat. Da liegen zwei Schuhe nur herum. Und das ist ein Auto steht dort und davor ist mit Kreide gestrichen, also die Figur, eine menschliche Figur, also da ist jemand tödlich verunglückt. Also da ist zum ersten Mal der Tod auch in einem Modebild drin. Also ich halte Guy Bourdin für unterschätzt und für einen der wichtigsten Fotografen überhaupt.
Wer macht denn die Mode heute? Früher war das klar, Paris war das Zentrum in den 50er Jahren und die Schau von Christian Dior war Diktat. Aber heute?
Ja, heute, wir sind alle daran beteiligt eigentlich dabei, nicht? Das ist sehr, sehr verbreitet natürlich, weil eben der Zugriff da ist für alle. Alle haben Zugriff auf die Mode. Wenn Sie sehen, dass also in Paris ein neues Modell gezeigt wird, und das können Sie innerhalb von 3 Tagen bei H&M kaufen, dann ist das eine soziale Veränderung, die möglich ist und jeder kann eben daran teilhaben.
Teil davon sind ja auch die Modeblogs, die sich große Beliebtheit erfreuen seit einigen Jahren, die auch die Straßenmode, der Straßenmode Öffentlichkeit verschaffen. Wie sehen Sie das? Wie sehen Sie den Einfluss dieser neuen Kommunikationstechnologien?
Finde ich ganz wichtig. Finde ich ganz wichtig sogar. Ja, also erstens zeigt sich, dass es bestimmte Menschen gibt, die sich aktiv damit beschäftigen. Also in Hamburg, da waren das die Fahrradkuriere. Die Fahrradkuriere, die kreierten für sich eine eigene Mode. Ich habe neulich noch mal einen gefragt, warum haben Sie Fußballvereinsstrümpfe an? Ja, weil es mir gefällt. Ja, Sie wollen sich auszeichnen. Es gibt die Gruppenbildung immer. Also mit Mode können Sie sich differenzieren von anderen Menschen, nicht wahr? Sie können sich also Alleinstellung verpassen. Sie können aber genauso gut in der Gruppe verschwinden. Wenn Sie mit der Mode gehen und sehen auch aus wie alle anderen, dann verschwinden Sie unter der Mode und gehen aber trotzdem mit der Mode. Also ich finde das eine ganz interessante Geschichte. Also auf der einen Seite die absolute Individualität und auf der anderen Seite die Gruppe, in der man sich wohlfühlt und in der man sich signalisiert, ich höre dazu.
Herzlichen Dank.
Ja, bitteschön.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.